Das ist Georg Brass, von dem Rebecca gerade schon gesprochen hat. Liebe Geschwister in unseren HGV-Gemeinden, heute wenden wir uns mit einer sehr traurigen Nachricht an euch. Am 4.4. erhielten wir durch den Vorstand der Gemeinde in Nördlingen die Information, dass unser lieber Bruder Georg Brass einen Herzinfarkt erlitten hat. Kurz darauf erfuhren wir, dass zudem eine Herzklappe betroffen ist und Georg im Klinikum in Augsburg ins künstliche Koma gelegt wurde. Am Dienstag, den 10.4., wurde Georg Brass am Herzen operiert, allerdings verschlechterte sich sein Zustand zusehends. Gestern Abend, 11.4., erhielten wir die traurige Nachricht, dass es Gott dem Herrn über Leben und Tod gefallen hat, unseren Bruder Georg Brass aus tiefster Krankheitsnot aus diesem Leben zu rufen. Georg Brass wurde 55 Jahre alt. Im Sommer 2017 wechselte er von Kempten nach Nördlingen und trat dort die Stelle als Prediger an. Übernahm er von Manfred Kreis die Regionalleitung Süd. Georg war in den letzten Monaten voller Freude, Ideen und Hoffnung für die Gemeinde- und Verbandsarbeit. Dass Gott sein Leben bereits 3,5 Jahre nach dem Tod seiner Frau Annette vollendet hat, bewegt uns sehr. Wir beugen uns unter den Ratschluss Gottes mit Georg und seiner Familie. Wir bitten euch, dass ihr vor allem die beiden Söhne Benjamin und Micha in euer Gebet einschließt. So hat die Verbandsleitung am 12. April unsere Gemeinden informiert, dass Georg Brass verstorben ist. Ich kannte ihn schon eine ganze Zeit. Während meiner Zeit in Tabor, Ende der 90er, wo ich mein Theologiestudium gemacht habe, da haben wir immer wieder von ihm und seiner Frau gehört und für sie gebetet. Annette war schon lange Zeit sehr krank und nun wollte Georg nach dem Tod seiner Frau und einer Phase der Trauer wieder durchstarten in Nördlingen. Sein Tod ging Rebecca und mir sehr nahe. Und so war es selbstverständlich für uns, dass wir sowohl zum Gedenkgottesdienst am 15. April nach Nördlingen gefahren sind, als auch zur Trauerfeier einen Tag später nach Kempten. Das war uns einfach wichtig, sowohl privat als auch für mich als stellvertretenden Verbandsratsvorsitzenden. Und eines, und das hat Rebecca schon erwähnt in der Einleitung, hat mich nachhaltig beeindruckt. 7 Monate war Georg in Nördlingen, aber welch tiefe Spuren er im Leben der Menschen dort hinterlassen hat, egal welche Generation, egal welche Prägung, durch alle Schichten wurde deutlich, welche Liebe und welches Engagement Georg gezeigt hat und wie sein Glaube sein Denken, Handeln und Reden beeinflusst hat. Und das Gleiche dann auch einen Tag später bei der Trauerfeier in Kempten. Dekan, Vertreter der Lingen, Pastorenkollegen, alle haben skizziert, wie sehr Georg mit seiner Art und seinem Glauben das Miteinander geprägt, Beziehungen beeinflusst, Situationen analysiert und Menschen begleitet hat. Und eine Frage lässt mich seitdem nicht mehr los. Wenn ich mal gestorben bin, was werden die Menschen dann über mich sagen? Noch bin ich nicht tot und vielleicht kann ich das ja vielleicht zumindest noch ein bisschen beeinflussen. Und deswegen beschäftigt mich auch oder vielleicht sogar noch viel mehr die Frage, wie kann ich ein Mensch werden, der solche positiven Spuren im Leben anderer hinterlässt. Was bei allen Veranstaltungen zu Georgs Tod herauskam, war, er hatte eine lebendige Beziehung zu Gott. Er war nicht einfach nur Christ, er war und hat seine Liebe und seine Sicht auf die Menschen in seinem Umfeld aktiv gelebt und nicht nur gepredigt. Wie kann es gelingen, dass ich dass wir Nachfolger Christi werden, von denen unser Umfeld sagt, dieser Mensch hat positive Spuren in meinem Leben hinterlassen. Vielleicht schauen wir dazu erstmal ein wenig zurück, wie das so mit den ersten Nachfolgern Jesu war, mit seinen Jüngern. Biblisch gesehen bedeutet das griechische Wort für Jünger zunächst einmal Schüler. Ein Jünger ist also ein Schüler, der von einem Meister etwas lernt. Im Blick auf die Jünger Jesu ist natürlich klar, dass Jesus der Lehrer ist und seine Jünger ihm nachgefolgt, das heißt zunächst mal wortwörtlich hinterhergelaufen sind. Dann aber auch seiner Lehre gefolgt sind. Sie saßen ihres jüdischen Rabbis, hörten ihm zu, gehorchten seiner Lehre. Der Schülerbegriff greift aber etwas zu kurz, denn die Jünger Jesu, die haben nicht nur von Jesus gelernt im schulischen Sinne, sondern sie haben mit ihm gelebt, hatten eine Beziehung zu ihm, teilten das Leben miteinander. Die Jünger genossen das Vertrauen ihres Meisters, sie lebten, arbeiteten, aßen und wanderten in gemeinsamer Verbundenheit. Sie folgten ihm auf Schritt und Tritt. Und einige von ihnen erlebten ihren Meister sogar in zutiefst intensiven und persönlichen Momenten. Unter seinen Jüngern gab es den engeren bekannten Jüngerkreis, die 12 Jünger. Aber es gab darüber hinaus wahrscheinlich bis zu einige hundert Menschen, die ihm folgten. Und so hatte sich Jesus nach einiger Zeit seines Lehrens und Wirkens in Galiläa eine nicht geringe Zahl von Jüngern gesammelt. Eine Schar von Menschen, die ihm folgten, sein wollten, wo er gerade ist. Die immer auf dem neuesten Stand sein wollten, wo er sich gerade befindet, was er gerade tut, was er sagt. Man könnte sagen, Jesus hatte viele Follower, das englische Wort für Nachfolger. Für die Älteren unter uns und die sich weniger im Internet herumtreiben, ein Follower bezeichnet heutzutage jemand, der eine andere Person abonniert hat in sozialen Netzwerken. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, keine Ahnung, was es mittlerweile noch so alles gibt. Und dort kann man per Knopfdruck zum Follower, zum Nachfolger werden. Und so ist man immer auf dem neuesten Stand, was diese Person, der man da elektronisch folgt, gerade treibt. Es ist nicht unüblich, dass sich einige Stars rühmen, Hunderttausende, Millionen von Followern zu haben. Und jeder, der diese Person dann abonniert hat, bekommt sofort eine Nachricht, die gerade wieder irgendetwas Neues gepostet hat, also hochgeladen. Bild aus dem Urlaub, mag einen interessieren oder nicht, aber man bekommt es halt. Im Internet wird man per Knopfdruck zum Follower. In dem Text, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen wollen, spricht Jesus seine Follower an. Wer mitlesen möchte, Lukas 14, ab Vers 25, ich habe den Text auch mitgebracht. Es ging aber eine große Menge mit ihm. Es folgt ihm also eine große Schar an Menschen. Und darunter ganz verschiedene. Solche, die er persönlich berufen hat, ihm nachzufolgen. Solche, die er geheilt hatte und die ihm jetzt aus Dankbarkeit und Hingabe folgten. Sicherlich darunter auch solche, die ihn einfach ganz gut fanden. Solche, die ihn für einen netten und weisen Lehrer hielten, der viele gute Dinge gesagt hat. Solche, die von ihm gehört hatten und vielleicht einfach neugierig geworden sind, die sich für ihn interessiert haben. Solche, die seine Fans waren, die vielleicht dem Trend hinterhergelaufen sind, dem Hype, der Sensation Jesus, die sich in der Gegend rumgesprochen hat. Solche, die vielleicht von einem Nachbarn oder Freund mitgeschleppt worden sind. Alle möglichen Leute folgten Jesus. Jetzt bitte ich euch mal, dass wir uns gemeinsam in diese Situation hineinversetzen. Heute sind wir ja auch eine große Schar mit Menschen unterschiedlicher Herkunft. Und aus einem von den genannten Gründen bist du ja heute Morgen auch hierher gekommen. Interesse, Neugier, Skepsis, hast dich vielleicht überreden lassen oder du sagst, klar, bin ich ein Jünger Jesu. Aus welchen Gründen auch immer du heute Morgen hierher gefunden hast, du bist da. Und damit jetzt einfach mal in der Schar der Follower von Jesus. Jetzt lassen wir ihn selbst zu einer Schar von Followern etwas zu sagen. Und du stellst dir jetzt vor, du bist mitten unter dieser Gruppe von Menschen und folgst Jesus und jetzt wendet er sich um und spricht zu dir in dieser Gruppe. Und was er sagt, das ist Klartext. Wollen wir mal hören, ob man bei Jesus auch so einfach per Knopfdruck zum Follower wird oder was er stattdessen von seinen Nachfolgern verlangt. Es ging aber eine große Menge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es zu Ende zu führen, damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht zu Ende bringen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen, kann es nicht zu Ende bringen. Oder welcher König zieht aus, um mit einem anderen König Krieg zu führen und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000. Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist und bittet um Frieden. So auch jeder unter euch, wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Das Salz ist etwas Gutes, wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit soll man würzen? Es ist weder für den Acker noch für den Mist nütze, sondern man wirft es weg. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Mensch Jesus, muss das sein? Das ist eine ganz schön harte Rede. Du verscheuchst ja sonst noch alle oder viele von deinen Followern. Jetzt hättest du doch vielleicht ein bisschen sanftere Evangelisationstechniken anwenden können. Wir wollen doch Menschen gewinnen. Sag mal, Jesus, weißt du etwa nicht, wie man Leute zu Jesus bringt? Man hat ja gerade das Gefühl, er will sie abschrecken. Er will ihnen ausreden, Jünger zu sein. Daraus wird eines deutlich, wenn Jesus eins nicht will, dann sind es oberflächliche Follower. Follower per Knopfdruck. Fans, die nur nachfolgen, weil es alle machen. Weil es ein Trend ist, nur aus Neugier. Weil es zu meinem Vorteil ist. Nur solange er das sagt, was ich gut finde. Er will nicht nur ein interessanter, netter und weiser Lehrer sein. Er will nicht nur irgendwie einen Teil in deinem Leben bereichern, nach dem Motto, da gibt es das Hobby und die Familie und den Sport und die Freizeit und dann halt eben auch noch die Spiritualität. Da passt Jesus eigentlich ganz gut rein. In unseren Gemeinden und gerade auch wir im Pietismus, also der Frömmigkeitsrichtung, von der unsere Gemeinden historisch abstammen, da geht es allzu oft um das System. Wir lehren ein Glaubenssystem, Glaubensgrundsätze, Dogmen. Uns geht es sehr oft um den Glauben, in dem wir stehen. Jesus, ich glaube, er schreibt uns hier ins Stammbuch, dass es um etwas ganz anderes geht. An anderer Stelle sagt er mal, ich bin die Wahrheit. Und es heißt zum einen, wir sind es nicht, und es heißt zum anderen, die Wahrheit ist Person. Und dieser Person können wir nur folgen, aber wir können sie nicht haben und wir können sie schon gar keinem bringen. Wir können höchstens einladen, dass die Menschen um uns herum diese Wahrheit kennenlernen. Und genau das will Jesus hier deutlich machen. Es geht um Nachfolge und nicht um Standpunkte. Es geht um Nachfolge, die etwas kostet und nicht nur um ein seichtes Gutfinden. Im System geht es darum, was muss ich tun, damit ich in den Himmel komme? Was ist die Minimalanforderung, damit dieses System funktioniert? Sag mir, wie viel muss ich beten? Wie viel muss ich in der Bibel lesen? Wie viel an Zeit muss ich investieren? Wie viel Geld muss ich spenden, damit es reicht? Und das will ich tun. Aber das lässt Jesus nicht mit sich machen. Dagegen wehrt er sich rigoros. Und dagegen redet er hier in unserem Text Klartext und stellt stattdessen ganz schön hohe Ansprüche an diejenigen, die ihm wirklich nachfolgen wollen. Drei Ansprüche sind es, die Jesus an diejenigen stellt, die ihm wahrhaftig nachfolgen wollen. Und dreimal sagt er in diesem Text, wenn du nicht dies oder das tust, so kannst du nicht mein Jünger sein. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Mit diesem ersten Anspruch hat Jesus ziemlich sicher schon die meisten seiner Follower verloren. Wenn ich Jesus nachfolgen will, soll ich also die Leute, die mir am engsten stehen, die ich am meisten liebe, hassen? Eltern, Geschwister, Kinder und dazu mich selbst? Da muss man natürlich fragen, was heißt denn hassen? Eines ist klar, Jesus hebt nicht das Gebot der Nächstenliebe oder der Elternehre auf. Das heißt also nicht, dass man als Jünger Jesu seine Eltern verabscheut, ein lausiger Ehemann ist und seine Kinder vernachlässigt. Diese Gebote, die gelten. Wir sollen unsere Eltern ehren, unseren Ehepartner lieben, unsere Kinder in Liebe erziehen und jedermann Gutes tun. Und trotzdem macht Jesus durch diese harte Wortwahl etwas Wichtiges und Zentrales deutlich. Wahre Jünger und Nachfolger Jesu lieben Jesus mehr als die Welt. Er sagt damit, wer mir nachfolgen will, der muss alles andere zurückstellen und mich zur obersten Priorität haben. Hassen meint also an die zweite Stelle setzen. Die Liebe zu Jesus stellt selbst die stärkste zwischenmenschliche Liebe in den Schatten und lässt sie wie Hass aussehen. Darum geht es. Wenn ich Christus nachfolge, dann relativiert sich alles und jede Beziehung an ihm. Es geht um Prioritäten. Diese engsten Beziehungen zu Menschen sind wichtig. Und ja, wir sollen sie lieben. Aber immer dann, wenn wir so etwas Wunderbares wie eine Ehe oder Kinder nehmen und an die erste Stelle in unserem Leben stellen, begehen wir letztlich Götzendienst und damit einen Verstoß gegen das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Im großen Katechismus zur Auslegung dieses Gebots schreibt Martin Luther, worauf du nun dein Herz hängst und verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Niemand anderes als Jesus allein soll aber an erster Stelle eines Jüngers Jesu stehen. Wer mir nachfolgen will, sagt Jesus, von dem verlange ich die ganze Hingabe des Herzens, die exklusive Liebe, die ungeteilte Aufmerksamkeit. Jesus will sich unsere Liebe, Priorität und unser Vertrauen nicht teilen. Wie geht es dir damit? Willst du da noch jünger sein? An welcher Stelle steht Jesus in deinem Leben im Vergleich zu deinen engsten Beziehungen? Wie sind deine Prioritäten? Wem vertraust du am meisten? Wen liebst du am meisten? Woran hängst du dein Herz am meisten? In welche Beziehungen steckst du die meiste Energie, Zeit und Aufmerksamkeit? Oder andersrum gefragt, was wäre für dich das Schlimmste, wenn du es verlieren würdest? Ohne was könntest du nicht leben? Ich kann mir vorstellen, wie die Masse sich da schon etwas gelichtet hat und erste sich umgewandt, den Kopf geschüttelt und Jesus den Rücken zugekehrt haben. Dabei war das erst der Anfang. Der zweite Anspruch Jesu an seinen Jünger: Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Wir lesen also einfach drüber, aber wir müssen uns in die Lage eines Menschen aus dem ersten Jahrhundert nach Christus versetzen und uns bewusst werden, was Jesus hier sagt. Für uns ist das Kreuz teilweise zu einem Modeaccessoire geworden, ein nettes Schmuckstück, das man sich um den Hals hängt. Aber für die Menschen der damaligen Zeit muss das, was Jesus gesagt hat, grauenvoll sein, fürchterlich, brutal und abschreckend. Denn das Kreuz war ein Folterinstrument, das nur ein Ziel hatte, nämlich den qualvollen Tod eines Schwerverbrechers herbeizuführen. Und jetzt kommt dieser jüdische Rabbi und sagt, wer nicht bereit ist, dieses Kreuz aufzunehmen, zu tragen, der kann nicht mein Jünger sein. Das wäre in etwa so, wenn heute jemand kommt und sagt, nimm deinen elektrischen Stuhl und folge mir nach. Das Wort tragen, aufnehmen des Kreuzes bezieht sich ja auf die Sitte, dass ein Verurteilter sein Folterinstrument selbst zur Hinrichtungsstätte zu tragen hat. Und so stellt Jesus hier seine Follower vor den Anspruch, dass sie, wie er selbst, genauso bereit sind, selbst das schlimmste Leid hindurchzugehen. Bereit zu sein, selbst übelste Schmach, Verfolgung und Schmerzen zu erdulden um Jesu Willen. Ja, selbst mit ihm und für ihn in den grausamsten und schmachvollsten Tod zu gehen. Mit seinem zweiten Anspruch an uns sagt Jesus, wer nicht bereit ist, für mich zu leiden und sogar zu sterben, der kann nicht mein Jünger sein. Wieder stelle ich mir vor, wie die das hört und ein Großteil sich an den Kopf fasst und denkt, okay, Jesus, das geht zu weit. Jetzt übertreibst du es ein bisschen. Die engsten menschlichen Beziehungen an zweite Stelle zu setzen, das ist schon heftig. Jedoch auch noch bereit zu sein, zu leiden und zu sterben, nein, danke. Viel Spaß mit deinen Jüngern, aber ich bin raus. Wie sieht es bei dir aus? Hört es da bei dir auf? Geht dir das zu weit? Wie viel bist du bereit zu opfern? Bist du bereit, auch dein Kreuz auf dich zu nehmen? Eine Frage, die ich mir immer wieder selber stelle und die ich auch euch mit einer tiefen Ernsthaftigkeit und Ehrfurcht stellen möchte: Wärst du sogar bereit, für deinen Glauben zu leiden und zu sterben? Wenn man das so liest und hört, dann könnte man meinen, ein Jünger Jesu zu sein, das verlangt mir alles ab. Und so ist es auch. Wir lesen den dritten Anspruch: So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Es gibt keinen halben Jünger. Es gibt keine lauwarmen Nachfolger Jesu. Entweder ganz oder gar nicht. Es geht um alles oder nichts. Ich weiß nicht, wie ich es anders deutlich machen soll. Wenn du Jesus Christus nachfolgen möchtest, dich zu seinen Jüngern zählen möchtest, dann kostet dich das alles. Du verlierst dein Leben, wie du es gekannt hast. Matthäus 4 lesen wir von der ersten Berufung der Jünger. Es waren Fischer, die gerade bei der Arbeit waren, und zu denen sagt Jesus, komm und folge mir nach. Und der nächste Vers heißt, sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Jesus ruft seine ersten Jünger auf, umgehend ihre gewohnte Umgebung, ihren Arbeitsplatz hinter sich zu lassen. Sie sollten ihren Komfort hinter sich lassen, ihre berufliche Karriere. Ihr Leben sollte sich von nun an hauptsächlich um Jesus drehen. Alles in ihrem Leben wurde daran ausgerichtet. Ihre Pläne und Träume wurden diesem Mittelpunkt untergeordnet. Sie ließen ihre Boote und Netze zurück. Jegliche finanzielle und materielle Sicherheit, alles abgesichert sein. Sie ließen ihren Besitz zurück, ihre Familie, ihre Freunde. Sie folgten ihrem Meister mit leeren Händen. Wer ein Jünger von Jesus Christus sein will, für den sind auch Sicherheit, Komfort, finanzielle und berufliche Absicherung und Vorsorge nicht mehr oberste Priorität. Und auch da wieder die Frage, wie sieht es bei dir aus? Heißt es jetzt, alle, die nicht alles verkaufen, ihren Job kündigen und nicht Wanderprediger werden, sind keine wahren Christen und Jünger Jesu? Nein, das muss es nicht heißen. Kann es aber. Wenn man jetzt schon anfängt rumzurechnen und gleich Rede Jesu zurechtzuschneiden, klein zu reden und wegzudiskutieren, der drückt damit irgendwie aus, dass er doch noch etwas zurückhält. Und ich kenne das ja von mir selbst. Ich genieße auch meinen Job, das Geld, was ich verdiene, mein Hobby und die Annehmlichkeiten, die wir uns leisten können. Und so gilt es auch für mich, diese Aussage Jesu erstmal stehen zu lassen und nachzudenken. Was heißt das für mich? Eine Antwort kann ich euch heute leider noch nicht geben. Wir sind jetzt herausgefordert, dass wir uns diesem Anspruch Jesu stellen. Wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein, sagt Jesus. Es geht um ganze Hingabe. Es geht eben gerade nicht um die Minimalanforderung. Es geht um ganze Hingabe, ungeteilt, kompromisslos, opferbereit, leidenschaftlich. Jünger Jesu zu sein, ist keine Kleinigkeit, sondern ein Lebensweg, der auf alle Bereiche des Lebens. Einige standen jetzt vielleicht da und dachten sich, das muss ich mir erstmal gut überlegen, ob ich das will. Und ihr kennt es ja aus eurem persönlichen Erleben in der Arbeit oder wo auch immer, wahrscheinlich auch. Keine große Aufgabe, kein entscheidendes, langfristiges Unternehmen kann und soll ohne reifliche Überlegung angegangen werden. Bevor man ein Haus baut, setzt man sich zusammen, investiert viel Zeit im Vorfeld und überlegt, ob man das ausführen kann. Wie viel mehr sollten wir uns dann hinsetzen und beratschlagen, darüber nachdenken, ob wir bereit sind, Jesus unser ganzes Leben zu widmen. Genau das möchte Jesus hier erreichen mit seiner Rede. Er ruft seine Nachfolger dazu auf, sich ihm nicht leichtfertig, oberflächlich, unbesonnen zu schließen. Das wird deutlich anhand von diesen beiden Bildern, die Jesus zwischen dem zweiten und dritten Anspruch einschiebt. Es geht um einen Bauherrn, der einen Turm bauen möchte und um einen König, der in einen Feldzug gegen ein doppelt so starkes Heer ziehen möchte. Und beide setzen sich vorher hin und überlegen. Der Bauherr, um im Vorfeld die Kosten zu berechnen, zu überschlagen, um zu prüfen, ob er das Nötige hat, um den Bau auch zu vollenden. Nicht, dass man nach der Hälfte des Turms merkt, naja, das Geld geht aus und der halbfertige Turm steht dann rum, für alle sichtbar und zieht nur Spott auf sich. Der König setzt sich vorher hin, um sich zu beratschlagen, in Erwägung zu ziehen, ob er überhaupt imstande sei, die bevorstehende Schlacht zu gewinnen. Vor allem, weil er mit 10.000 gegen 20.000 kämpft. Ja, das würde sich wahrscheinlich jeder gut überlegen. Ist es ihm das Opfer wert? Oder soll er da nicht lieber einen Boten entsenden mit einem Friedensangebot? Der Punkt ist doch, bloße Jesu nachdenkst und hörst, dass dich das alles kostet, alles kosten kann, dann solltest du dich vorher fragen, bin ich imstande, das zu geben? Kann ich diesen Ansprüchen genießen? Und die Antwort lautet, aus eigener Kraft niemals. Mit Gottes Kraft ganz sicher. Diese kompromisslose Nachfolge, die Jesus hier fordert, ist nur möglich aufgrund der Einsicht, dass ich es aus mir heraus selbst nicht schaffen kann. Erst wenn du verstanden hast, dass du nichts zu geben hast, bist du in der Lage, alles zu geben. Kompromisslose Jüngerschaft lebt von kompromisslosem Gnadenbewusstsein. Kind Gottes sein und Jünger Jesu sein sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Nur ein Kind Gottes, das in Händen dasteht, Gnadenzuspruch des Vaters lebt, kann dem Anspruch genügen, ein wahrer Jünger zu sein. Nachfolge Jesu ist eine Reaktion, eine Folge, ein Ergebnis davon, dass wir ergriffen wurden von der Liebe und Gnade Gottes, dass wir ihn erkannt haben und nur auf der Grundlage des kindlichen Vertrauens dem Vater gegenüber und der vollen Abhängigkeit von der Gnade Gottes kann ich mich voll und ganz von allem lossagen und Jesus kompromisslos folgen. Wisst ihr, was ein Blankoscheck ist? Wir Deutschen verwenden ja Schecks eher nur noch selten. In den USA ist es noch üblicher. Ein Scheck ist ein Wertpapier, auf dem ich mit meiner Unterschrift bestätige, dass jemand anderes von meinem Konto einen gewissen Geldbetrag ausbezahlen kann. Quasi eine Bevollmächtigung, einen gewissen Geldbetrag abzuheben. Und ein Blankoscheck ist ein Scheck, auf dem alle Felder ausgefüllt sind, den ich unterschrieben habe, aber das Betragsfeld ist noch leer. Das heißt, wenn ich dir einen Blankoscheck gebe, dann kannst du selbst den Betrag einzahlen und damit zu meiner Bank gehen und so viel Geld abheben, wie du möchtest. Zumindest soweit das Konto gedeckt ist. Und es geht hier um den Blankoscheck. So einen Scheck, den gibt man nicht gerade jedem, oder? Denn es ist ja gefährlich. Jeder, der so einen Blankoscheck von meinem Konto hat, von mir unterschrieben, der kann mein Konto leerräumen. So einen Scheck, den stellt man nur aus jemandem, dem man 100% vertraut. Hast du Gott schon mal einen Blankoscheck gegeben? Hast du ihm schon mal dein Leben ausgehändigt wie einen Scheck mit deiner Unterschrift drauf und damit bestätigt, hier ist es. Ich bevollmächtige dich, nimm so viel du willst. Verfüge darüber, wie du willst. Gib ab, was du willst. Denn das ist das, was Jesus hier von seinen Jüngern fordert. Nicht mehr und nicht weniger als das volle zur Verfügung stellen deines Lebens. Du übergibst die Vollmacht deines Lebens in Gottes Hände und lässt ihn entscheiden darüber, was er will, wie viel er abhebt. Wie fühlt sich das an? Beunruhigt er dich, dieser Gedanke? Ja, das bringt Ungewissheit, Unsicherheit, ein gewisses Risiko mit sich. Viele Follower scheuen sich davor. Und ich habe das Gefühl, wir sind ganz gut darin, Gott Geschenkgutscheine auszuhändigen. Das ist viel sicherer. 20 Euro, 50 Euro. Hier ein Jahr für Gott oder ich gebe diesen Betrag in die Gemeinde. Ich gebe so und so viel von meiner Zeit, aber mir nicht. Diesen und jenen Bereich, Jesus, bitte nicht. Du kannst das und jenes haben, aber nicht alles. Es wird was zurückgehalten, es wird vorenthalten. Dann haben wir nämlich darüber noch die Kontrolle. Dann haben wir in diesen Bereichen noch das Sagen und haben noch nicht allem abgesagt. Sag mir, was ich mindestens tun oder geben muss, das will ich tun. Gott will keine Geschenkgutscheine, sondern Blankoschecks. Was er dann damit macht, das lassen wir seine Sache sein. Was es also im Konkreten dann für den Einzelnen bedeutet, das kann ich euch nicht sagen. Wie viel er vom einzelnen Jünger verlangt, wie viel er abhebt, das mag unterschiedlich sein. Ich kann nicht sagen, für jeden von euch gilt, verkaufe alles, was du hast und gib es dem Armen. Ich kann aber auch nicht sagen, Jesus verlangt von niemandem von euch unter gar keinen Umständen, dass ihr alles verkauft. Jetzt sind wir wieder gefragt. Jetzt bist du gefragt. Wir haben das Wort Jesu gehört, dass er zu denen gesprochen hat, die ihm nachfolgen. Wir haben seine Ansprüche gehört. Nachfolge ist er heraus, alles ab. Aber hier kristallisiert sich heraus, was wir sein wollen. Oberflächliche Follower per Knopfdruck, Wischiwaschi-Fans, Minimalanforderungschristen oder wahre Nachfolger, kompromisslos, leidenschaftlich, opferbereit. Bist du ein Jünger Jesu? Hast du dich auf dieses Wagnis eingelassen? Hast du ihm einen Blankoscheck gegeben oder hältst du Gott immer noch Geschenkgutscheine hin? Komm, folge ihm nach. Schließe dich ihm an, liefere dich ihm aus. Gib ihm diesen Blankoscheck heute. Fass heute neu den Entschluss, Jesus kompromisslos nachzufolgen. Werde vom Mitläufer und Follower zu einem Jünger Jesu. Aber überleg es dir gut, mach es nicht leichtfertig, unbesonnen, oberflächlich. Es kostet dich alles, aber du gewinnst alles, es lohnt sich. Ich weiß, da sind schon noch einige Punkte, an denen ich auch noch arbeiten muss. Und da will ich mir Georg als Vorbild nehmen. Sein Andenken darin bewahren. Er war Nachfolger Jesu. Er hat nicht gefragt, was der kleinste gemeinsame Nenner ist, das Nötigste, um in den Himmel zu kommen. Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Teil dessen ist, der Frage vom Anfang, was die Menschen bei ihm wahrgenommen haben und weshalb er solch tiefe, positiven Spuren im Leben der Menschen hinterlassen hat. Ich lade euch ein, darüber noch einen Moment nachzudenken. Und wenn du spürst, es ist dran, darüber mit jemandem zu reden, dann sprich uns an. Die Karin ist da, Helmut ist da, Armin, ich. Wir stehen gerne bereit und nehmen uns Zeit für dich, wenn du die Frage deiner Nachfolge heute klären willst.